Ja, guten Morgen. Ich bete noch kurz. Ja, Vater im Himmel, gieß deinen Heiligen Geist aus. Darum bitten wir dich und wollen dich bitten für diesen Oberharz, für dieses kleine Mittelgebirge, aber wo doch einige Menschen wohnen, die noch nicht dich kennen. Du siehst, wie klein deine Herde ist. Und wir wollen dich bitten, dass du Clausthal segnest, dass du kommst und die Menschen hier berührst mit deinem Heiligen Geist. Jesus Christus, dass du zeigst, wer du bist. Ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde dazu gebrauchst, dass die Zeugnis ein Licht von dir sein kann, dass die Menschen erkennen können durch diese Gemeinde hier, dass du ein lebendiger Gott bist. Amen. Vielen Dank, Gustav, für die Einleitung. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen vorstellen, aber Gustav hat schon einiges gesagt jetzt. Also ich, wie gesagt, ich studiere 2 Jahre jetzt Theologie, habe davor viele Jahre schon mit Kindern gearbeitet. Und also vielleicht kennen manche mich noch nicht, weil ich ja sehr selten hier bin. Meine Eltern sind Alfred und Elvira. Genau, die sind, glaube ich, sehr dankbar, dass ich heute hier predige, freuen sich darüber sehr. Und ich freue mich auch. Es ist für mich auch eine Freude, bei euch zu sein und das Wort mit euch heute zu teilen. Ich war vor einem Jahr hier, als ich das letzte Mal gepredigt habe und habe über Jakob gepredigt. Und auch heute soll es wieder über einen großen Mann im Alten Testament gehen. Wer es ist, verrate ich gleich. Zunächst möchte ich mit einer Geschichte beginnen, über einen Mann, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Er hat Südamerika bereist und dieser Mann hieß Percy Fawcett. Manche von euch kennen die Filme von Indiana Jones, einem Archäologen und Forscher. Diese Filme sind vermutlich durch Percy Fawcett inspiriert worden. Wer war Percy Fawcett? Ihr seht ein Bild. Er war ein britischer Forscher, Abenteurer und Ethnologe. Insgesamt unternahm er 7 größere Reisen in den tropischen Regenwald nach Brasilien und Bolivien. Aufgrund fehlender Karten in Südamerika bekam er den Auftrag, das Regenwaldplateau von Mato Grosso zwischen Bolivien und Brasilien auszumessen. Während seiner ersten Expedition 1906 erfuhr Percy Fawcett von einer Legende. Ein Indianerhäuptling des Stammes der Suya, des Stammes der Nambiquara erzählte ihm von der sagenhaften Stadt Manoa, die sagenhafte Stadt Manoa. Diese Stadt Manoa soll im dichten Regenwald im Mato Grosso liegen, also dort, wo Percy Fawcett war, und von dem Indianerstamm der Suya bewacht werden. Diese Stadt Manoa wurde von den Indianern auch die steinerne Stadt oder schwarze Stadt genannt und Percy Fawcett würde sie später die Stadt Z nennen. In der Stadt sollen Statuen, Chausseen und gepflasterte Straßen sein. Auch sagte man, dass in der Gegend riesige, unbekannte Tiere an Seen gesichtet wurden. Fawcett bekam noch weitere Hinweise über diese Stadt. Durch ein Dokument aus dem brasilianischen Staatsarchiv erfuhr er, dass 200 Jahre zuvor portugiesische Seefahrer eine große alte Stadt im Amazonasgebiet entdeckten. Fawcett war überzeugt, dass es diese versunkene Stadt noch gäbe. Der Gedanke an diese mysteriöse Stadt sollte ihn nie wieder loslassen. Bei seiner 7. und letzten Reise 1925 hoffte er endlich, diese versunkene Stadt zu finden. Er nahm dafür seinen Sohn Jack und dessen Freund mit. Nachdem sie tief im Dschungel vorgestoßen waren, telegrafierte Fawcett in einem Brief seine Frau: Unsere 2 Führer gehen von hier zurück. Sie werden immer nervöser und wir dringen weiter in das Indianerland vor. Du brauchst keine Angst vor einem Fehlschlag zu haben. Dies war sein letztes Lebenszeichen. Man fand 2 Jahre später Gegenstände der Expeditionstruppe, aber weder er noch sein Sohn und dessen Freund wurden jemals wieder gesichtet. Ob Percy Fawcett die geheimnisvolle Stadt Manoa jemals fand und ob sie überhaupt existierte, kann bis heute keiner sagen. Nun, in der Bibel wird uns ebenso von einem Mann berichtet, der sich sehnte, in ein Land zu kommen, von dem er nur gehört hatte. Fast 40 Jahre hatte er in der Wüste verbracht und nun stand er mit seinem Volk kurz davor, in dieses großartige Land zu kommen. Aber es kommt anders. Seine Sehnsucht bleibt unerfüllt. Wer ist dieser große Mann, der sein Lebensziel nicht erreichte? Dieser Mann heißt Mose. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel »Die unerfüllte Sehnsucht«. Ich lese den Predigttext aus 5. Mose 3, 23 bis 29 und ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt, also wenn ihr eine Bibel dabei habt oder im Smartphone. 5. Mose 3, 23 bis 29. Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte? Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir nicht mehr weiter von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisgah und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen, denn du wirst nicht über den Jordan gehen. Und beauftrage Josua, stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Und wir blieben im Tal Bet Peor gegenüber. Vers 23, und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. So beginnt dieser Abschnitt. Mose flehte den Herrn an. Der erste Punkt meiner Predigt lautet, unsere Sehnsucht dem Herrn bringen. Mose sehnte sich nach dem Land Kanaan. Der Hintergrund dieses Gebets ist das Ereignis, das kurz zuvor in der Wüstenwanderung geschah, als die Gemeinde in die Wüste Zin kam und das Volk bei Kadesh lag. Ihr könnt das lesen in 4. Mose 20. Das Volk hatte kein Wasser mehr, was öfters vorkam, und das Volk stritt mit Mose und murrte, was auch öfters vorkam. Das Volk hatte mal wieder seinen Frust abgeladen und sagte tatsächlich, hey Mose, in Ägypten war es besser. Was machten Mose und Aaron? Sie redeten mit dem Herrn. Der Herr antwortete ihnen und sagte, geh zu dem Felsen, rede zu dem Felsen und dann wird Wasser aus diesem Felsen heraussprudeln. Aber anstatt zum Felsen zu reden, wurde Mose wütend und ließ seine Wut heraus, indem er 2-mal auf den Felsen schlug. Wasser kam zwar aus dem Felsen, aber Mose hatte nicht das getan, was Gott wollte. Die Konsequenz würde es in sich haben. Gott kündigte Mose an, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israels zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen. Wow. Was für eine Nachricht. Was für eine furchtbare, schreckliche Ankündigung, die Mose hier von Gott mitgeteilt bekommt. Wir können uns vorstellen, wie schmerzhaft dies für Mose war. Die ersten 40 Jahre seines Lebens hatte er die Zuversicht, er könnte Israel befreien. Die nächsten 40 Jahre seines Lebens war alles im Eimer. Statt der große Befreier zu sein, war er irgendwo in der Wüste und hütete die Schafe seines Schwiegervaters in Midian. Doch dann kam die Begegnung am brennenden Dornbusch und alles veränderte sich wieder, Nun war er doch auf dem Weg, Israels Befreier zu sein. Doch dann das. Auf den letzten Metern, kurz vorm Ziel, disqualifiziert. Er würde nicht das Endergebnis von Gottes Rettungstat miterleben. Es ist absolut nicht verwunderlich, dass Mose nun den Herrn anfleht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn du das hörst, wo siehst du deine Lebensziele? Was ist dein großer Traum im Leben? Wofür lebst du? Und was wäre, wenn dieses Ziel plötzlich wegbricht? Wenn du merkst, es wird nicht klappen. Eventuell bist du gerade im Studium und du merkst, dass mit dem Studium ist echt eine große Nummer. Und der Gedanke kommt bei dir auf, ich weiß nicht, ob ich das packen werde. Vielleicht siehst du gerade keine Perspektive im Leben und du hattest Träume, aber sie scheinen nicht aufzugehen. Und vielleicht ist dein Traum in deiner Ehe nichts mehr als ein großer Scherbenhaufen. Und du merkst, das, was du dir gewünscht hast, ist überhaupt nicht der Fall. Streit, Kämpfe, Auseinandersetzung. Vielleicht merkst du auch, wie deine Familie sich auseinanderlebt, vielleicht sogar komplett auseinanderdriftet und sich gar deine Kinder gegen dich stellen. Ich weiß nicht, welche Lebensziele und Träume du hast, aber stell dir die Frage, was wäre, wenn deine Träume wie Seifenblasen platzen? Nun, wie sieht es bei Mose aus? Zu jener Zeit flehte er zum Herrn. Jene Zeit war die Zeit, als sie damals im Ostjordanland nur noch auf das Startkommando warteten. Die ersten Könige Sion und Og waren bereits Geschichte und die anderen Könige auf der anderen Seite des Jordans hatten bereits zitternde Knie. Das Ziel vor Augen, doch Mose darf nicht Teil davon sein. Zu jener Zeit bringt Mose seine Sehnsucht dem Herrn. Sehnsucht. Wir werden sehen, wie Gott es betrachtet. Grundsätzlich ist es richtig und es ist gut, wenn du deine Sorgen und deine Nöte Jesus sagst. Warum? Denn es heißt, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Oder seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mose bringt sein Anliegen dem Herrn. Vers 24. Er ruft Gott mit zwei seiner Namen an. Herr, Herr. Im Hebräischen Adonai Yahweh, Meister, Herr. Und er nennt sich selbst deinen Knecht. Er ordnet sich Gott unter, unterwirft sich Gott. Und dann beginnt er sein Gebet mit Lobpreis. Er lobt Gott, dass er angefangen hat, ihm seine Größe und seine starke Hand sehen zu lassen. Wo gibt es einen Gott, der solche Werke und Machttaten tun könnte? Welcher Gott könnte solche gewaltigen Plagen über die Feinde bringen, wie es beim Pharao geschah? Welcher Gott könnte das Meer teilen, dass sein Volk trockenen Fußes hindurchgehen kann? Welcher Gott könnte 2 Millionen Menschen über 40 Jahre in der Wüste versorgen mit Essen und Trinken? Welcher Gott könnte das tun? Und die Antwort lautet, es gibt keinen anderen Gott, der so etwas tun könnte. Es ist eine lobenswerte Weise, wenn du so dein Anliegen vor Gott bringst. Es ist typisch für die Gebete der Heiligen, dass sie zunächst den Herrn loben und dann ihre Bitte vorbringen. Es ist ein hilfreiches Muster für unsere Gebete, dass wir zunächst Gottes Güte uns gegenüber anerkennen und seine Macht bestaunen und dann ihm sagen, was uns belastet. Nun, Mose erwähnt, dass Gott begonnen oder angefangen hat, ihm seine Größe und Macht zu zeigen. Angefangen. Das klingt wie eine hoffnungsvolle Andeutung, dass seine Erfahrungen mit dem Herrn noch nicht vorbei sind. Dies war ja erst der Anfang. Das Beste sollte ja noch kommen. Moses Logik lautet, wenn er den Anfang von Gottes Großtaten sehen durfte, darf er dann nicht auch deren Fortsetzung miterleben? Sein ganzes Lebenswerk bestand darin, seit der feurigen Begegnung am brennenden Dornbusch dieses Volk in das gute Land jenseits des Jordan zu bringen. Wie hart wäre es nun für ihn, wenn er die Früchte seiner Arbeit nicht sehen darf? Wie groß ist deine Enttäuschung, wenn du scheinbar kurz vor der Verwirklichung deines Ziels stehst und dann den Erfolg doch nicht siehst. Vers 25, Mose betet: Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Für dieses Ziel hat er gelebt. Jetzt kurz davor, es zu erreichen, wäre es die größte Enttäuschung, wenn er nicht mit hinüberziehen darf. Obwohl Mose zu alt gewesen wäre, er war jetzt 120 Jahre, um die Erfahrung des Landes lange auszukosten, wäre es doch eine ausreichende Belohnung, wenn er dort hinüberzieht, für all die mühsamen Jahre. Wir sehen nirgendwo, dass Mose enttäuscht gewesen wäre, dass er die Führung an Josua abgeben sollte, sondern seine Trauer liegt darin, dass er nicht diesen Moment des Hineingehens in das Land Kanaan erleben würde. So wie Percy Fawcett seine mysteriöse Stadt Manoa begehrte, war Moses Verlangen, Kanaan zu erreichen. Percy Fawcett hatte keine Beweise, dass es diese Stadt gibt. Er konnte nicht wissen, ob diese Stadt überhaupt existierte. Aber Mose wusste eindeutig von Kanaan und er kannte den Wert dieses Landes. Er wusste, das würde das neue Zuhause von Gottes Volk sein. Kanaan, es war viel mehr als ein Stück Land. Es war eine geistliche, auserwählte Heimat von Gottes Volk. Das Land Kanaan war nicht nur gut, weil es fruchtbar war, sondern weil es das Land war, das Gott den Vorvätern Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat und weil er es für das Volk vorgesehen und reserviert hat. Kanaan war ein Bild des Himmels. So wie Gott in Kanaan dem Volk Ruhe, Frieden und seine Gegenwart geben wollte, tut er das dir, den Gläubigen, in vollkommener Weise im ewigen Himmel. Ich weiß nicht, ob du dich nach Heimat, nach einem geistlichen Zuhause sehnst, weil du spürst, dass das bisherige Leben nicht deine Heimat war. Ich möchte dir die Frage stellen: Wonach sehnst du dich? Suchst du ein geistliches Zuhause, eine Heimat, die wahren Frieden in deinem Herzen geben kann? Und wie gehst du mit deiner Sehnsucht nach wahrem Leben um? Unsere Sehnsüchte dem Herrn bringen, das war mein erster Punkt. Ich komme zum zweiten Punkt: unsere Sehnsucht Gottes Willen unterordnen. Die Antwort Gottes auf Moses Bitte sah so aus, Vers 26. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir: Lass es genug sein, rede mir nicht mehr weiter von dieser Sache. Mose bekommt eine knallharte Abfuhr. Nein. Gott sagt nein. Mose sagt: Euretwegen war der Herr über mich erzürnt. Das Wort erzürnt hat die gleiche Bedeutung im Hebräischen wie hinüberziehen. Mose wollte hinüberziehen, aber Gott ist an ihm vorbeigezogen, hinübergezogen, hat ihn beiseite stehen lassen, sein Anliegen nicht beachtet. Gott ist an Mose vorbeigezogen. Mose sagt: Das tat Gott euretwegen. Das klingt so, als wolle Mose seine Schuld ablenken, von seiner Schuld ablenken und sie stattdessen den Israeliten zuschieben. Doch Moses Flehen, es war vergeblich. Die Konsequenz seiner Sünde war nicht rückgängig zu machen. Manchmal machen wir Dinge, die wir hinterher bereuen, aber die Folgen sind unumkehrbar. Aber war das nicht nur ein kleiner Ausrutscher, ein winziger Fehltritt, den sich Mose da leistete? War Davids Sünde mit Bathseba und Uriah nicht viel schlimmer? Mose hatte so einen Druck, der auf ihn lastete. Wäre es da nicht angebracht, dass Gott nach all dem, was Mose für sein Volk durchgemacht hat, ihn nicht verschonen wird? Er wurde doch vom Volk provoziert. Sonst wäre er doch niemals so impulsartig ausgebrochen. Aus unserer menschlichen Perspektive würden wir sagen: Auf jeden Fall, Gott, gib Mose eine zweite Chance. Doch manchmal kann ein kleiner Fehler einen großen Schaden verursachen oder ein kleiner Autounfall kann sehr teuer werden. Wir müssen bedenken, wir kennen oftmals nicht Gottes Sichtweise. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ich habe überlegt, was könnte hinter Gottes Nein für Absichten stehen? Gott könnte Nein gesagt haben, erstens, weil er Moses Sünde nicht ungestraft lassen konnte, weil er ja auch die anderen Israeliten nicht verschont hatte wegen ihren Unglauben. Gott könnte Nein gesagt haben zu Mose, weil er der Anführer und das große Vorbild war und Gott ihn strenger erziehen musste. Gott könnte Nein gesagt haben, weil er unterstreichen wollte, wie wichtig ihm Gehorsam ist. Gott könnte auch Nein gesagt haben, weil sich das Volk eventuell viel zu sehr auf Mose verließ und sie lernen sollten, selber auf Gott zu vertrauen. Gott könnte Nein gesagt haben, weil vielleicht für die bevorstehenden Kämpfe ein jüngerer Anführer benötigt wurde. Es sind Vermutungen. Gott hätte seine Strafe auf jeden Fall zurücknehmen können, er wollte es aber nicht. Mose hat vermutlich mehrmals sein Anliegen vor Gott gebracht, denn Gottes Absage lautete: Lass es genug sein, rede mir nicht mehr weiter von dieser Sache. Gott sagt manchmal Nein. Paulus betete zum Herrn dreimal: Herr, bitte befreie mich von meinem Leiden. Und was war Gottes Antwort? Lass dir an meiner Gnade genügen. Jesus betete im Garten Gethsemane: Mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Manchmal sagt Gott Nein. Und Mose musste Gottes Nein akzeptieren. So schmerzlich es für Mose war, musste er sich mit Gottes Nein abfinden. Doch wie stark wir glauben, ist nicht unbedingt daran festzumachen, dass wir durch unser Gebet Gott dahin bringen können, etwas für uns zu tun. Manchmal bedeutet starker Glaube, dass wir uns einfach in seine liebenden und gnädigen Arme werfen und darauf vertrauen, dass er auch in unserer Traurigkeit mit uns ist. Das ist manchmal starker Glaube. Auch wir müssen in unserem Leben immer wieder akzeptieren, wenn Gott andere Pläne für uns hat und wenn Gott manchmal Nein sagt. Träume platzen. Da sind wir alle gleich. Jeder von uns kennt diese Momente, wo wir Ziele überdenken und Wünsche begraben. Jeder erlebt das, ich genauso wie du. Viele meiner Gebete sind nicht in Erfüllung gegangen. Es kann sein, dass meine Gebete noch Wirklichkeit werden, aber ich muss auch sagen, dass viele meiner Gebete, die nicht in Erfüllung gegangen sind, die waren, wo es sich um meine persönlichen Belange gedreht hat. Das Gute aber bei diesen scheinbaren Niederlagen ist, dass auch wenn wir manchmal ein Nein bekommen, meistens wir durch das Beten merken, was wirklich dran ist und dass wir das erkennen, was Gott uns wirklich geben möchte. Mose hatte seinen Fokus auf das Wichtigste im Leben verloren. Moses verzehrende Leidenschaft wurde es, unbedingt in dieses Land zu kommen. Der Herr aber wollte, dass Moses Leidenschaft für das Land Kanaan wieder ins richtige Gleichgewicht kommt. Gott wollte selbst die Vision von Mose bleiben. Etliche Jahre zuvor hat Mose noch gebetet: Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Dieser Fokus war nicht mehr da. Ich will ins Land. Ich muss in das Land. Dafür habe ich gelebt. Gott wollte: Mose, ich möchte deine Vision sein. Gott kennen und seine Gegenwart genießen. Das sollte Moses hauptsächliche Freude bleiben. Wenn das irdische Kanaan das ewige Zuhause von Gottes Volk sein sollte, dann wäre es verständlich, wenn Mose nicht mehr zu trösten war. Ich glaube aber, dass Mose Trost darin fand, dass er zwar nicht lebendig über den Jordan gehen würde, aber lebendig in Gottes Armen empfangen wurde. Und damit komme ich zum letzten Punkt meiner Predigt. Das Nein Gottes, es war noch nicht alles, was Mose lernen sollte. Gott überraschte ihn mit einer weiteren Ankündigung. Der dritte Punkt meiner Predigt lautet: Unsere unerfüllte Sehnsucht bei Gott stillen. Vers 27. Steige auf den Gipfel des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen, denn du wirst nicht über den Jordan gehen. Offenbar macht es Gott Spaß, dass er unsere Bitten auf eine Weise erfüllt, so wie wir es am wenigsten erwarten. Mose wollte in das Land hineinziehen und es sehen. Gott sagte, nein, hineinziehen darfst du nicht, aber ich werde dich sehen lassen. Das ist Gottes Humor. Es klingt wie ein Trostpreis, doch dieser Blick vom Gipfel sollte ihn zufriedenstellen und ihm Ruhe geben. Mose sollte auf diesen Gipfel steigen und von der Spitze aus umherblicken und die ganze Weite Palästinas sehen. Was das mit Mose gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber stell dir vor, du stehst vor deinem unerfüllten, unvollendeten Projekt und weißt, du wirst es nicht zu Ende führen. Aber du bekommst dennoch die Möglichkeit zu sehen, wie es einmal fertig aussehen wird. Ich glaube, dass es Mose sehr getröstet hat, dass er nun sah, wie das Land aussieht und eine Vorstellung von dem bekam, wie das Volk in Kürze zu Hause sein würde, auch wenn er nicht leiblich dabei sein würde. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Wenn ihr die Evangelien aufmerksam gelesen habt, dann wisst ihr, dass Mose Jahrhunderte später doch im Heiligen Land stand. Matthäus 17, Mose stand zusammen mit Elia und betrachtete Jesus in seinem verherrlichten Zustand. Als nächstes bekommt Mose einen weiteren Auftrag, Vers 28. Beauftrage Josua, stärke und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen. Es ist möglich, dass wir durch die Sünde unser Werk nicht vollenden oder es anderen überlassen müssen. Anstatt das Volk selbst in das Land zu führen, gibt Mose nun die Fackel an Josua weiter. Mose hätte sagen können, nun wenn ich nicht in das verheißene Land kommen darf, dann werde ich sicherlich nicht mich um die Ausbildung eines Ersatzes kümmern. Aber so war nicht das Herz von Mose. Es ist ermutigend zu sehen, wie Mose die Antwort Gottes sanftmütig aufnimmt. Wie er sich nun selbstlos gegenüber dem Mann verhält, der sein Nachfolger in seinem hohen Amt werden sollte, dem Mann, der das vollbringen sollte, wovon Mose 40 Jahre lang geträumt hat. Seine Rolle als Befreier und Gesetzgeber weicht nun einer neuen Führungsaufgabe. Er soll seine Nachfolger ermutigen und stärken. Mit schöner Selbstbescheidenheit tritt Mose von seiner erhabenen Stellung zurück, wirft seinen Mantel über die Schultern seines Nachfolgers und ermutigt ihn, dass er selbst nun treu seine Aufgabe erfüllt. Deine persönlichen Ziele sind weniger wichtig als die Ziele des Reiches Gottes. Es mag uns schmerzen, dass etwas, was wir tun wollten, jemandem anderen übertragen wurde, wie es bei der Mose der Fall war, aber deine Liebe zu Gott kann den Schmerz überwinden, dass du der anderen Person, deinem Nachfolger, helfen magst. Trotz persönlicher Verletzungen müssen wir immer das Wohl des Reiches Gottes suchen. Der Bericht schließt mit der Ortsangabe Vers 29 und wir blieben im Tal Bet Peor gegenüber. Es folgt keine Widerrede Moses. Doch die Tiefe des Schmerzes und der Enttäuschung war trotz der Trostworte bei Mose zu spüren. Die göttliche Ablehnung seiner Bitte erwähnt er noch weiterhin. Er sprach zwar nicht mehr mit Gott darüber, aber er hält es den Israeliten immer wieder vor. Euretwegen darf ich nicht ins Land. Am Ende blieb ihm die Trophäe versagt. Mose verlässt das Gespräch mit Gott, zwar bitter enttäuscht, aber was ihm niemand nehmen kann, dass er Gottes Freund bleibt. Die unerfüllte Sehnsucht, Moses unerfüllte Sehnsucht. Was ist deine unerfüllte Sehnsucht und wie stillst du sie? Ich fasse unsere drei Punkte der Predigt noch einmal kurz zusammen. Erstens, unsere Sehnsucht dem Herrn bringen. So wie Mose sein Anliegen dem Herrn brachte, dürfen und sollen wir auch unsere Sehnsucht dem Herrn sagen. Du darfst deine Probleme und Nöte Jesus sagen. Er freut sich, wenn du dein Herz bei ihm ausschüttest. Zweitens, unsere Sehnsucht Gottes Willen unterordnen. So wie Mose anerkennen musste, dass Gott der souveräne Gott ist, der sein Schicksal bestimmt, so müssen wir uns vor Gott beugen und seinen Plan für unser Leben akzeptieren. Wenn Gott Nein zu unseren gewissen Wünschen sagt im Leben, dann müssen wir uns seinem Willen unterordnen. Und drittens, unsere unerfüllte Sehnsucht bei Gott stillen. So wie Mose mit Gottes Trost sich zufrieden geben musste, dass er das Land nur von oben erblicken durfte, so müssen wir uns mit dem zufrieden geben, wie Gott unsere Gebete erhört. Entscheidend und das Allerwichtigste ist, wenn du merkst, dass dir etwas im Leben fehlt, wenn du eine große Leere in deinem Leben verspürst, dann ist das Allerwichtigste, wie du Trost empfangen kannst, dass du dir das größere Kanaan vor Augen stellst. Der Himmel ist der Ort, wo alle deine Bedürfnisse vollkommen gestillt werden. Gott will deine Vision sein. Du wirst ihm eines Tages entgegengehen, du wirst ihm begegnen und du wirst ihn sehen. Der Himmel ist offen. Und er ist offen für dich. Warum? Weil jemand Größeres als Mose in das Heiligtum vorangegangen ist, dass du nun nachkommen kannst. Jesus Christus hat eine ewige Heimat für dich vorbereitet, als er am Kreuz sein Leben für dich gab. Und jetzt wartet er im Himmel auf dich, dass du eines Tages dort bei ihm sein wirst. Jesus ist größer als Mose, denn er hat sein Volk aus der geistlichen Knechtschaft befreit. Und Jesus ist größer als Mose, weil er sein Volk ins verheißene Land, in den Himmel bringt. Ich möchte mit einer Einladung an dich abschließen. Wenn du merkst, dass deine Träume, deine Visionen und Lebensziele in weite Ferne gerückt sind, oder vielleicht sind sie auch schon geplatzt, wenn du merkst, wie du dein Leben nicht in deiner Hand hast, dann möchte ich dich einladen, dass du deine Augen für Gottes Wahrheit öffnest. Vielleicht erlaubt Gott dir, wie Mose das verheißene Land auf unerwartete Weise und zu einer unerwarteten Zeit zu sehen. Mose war hartnäckig in seinen Gebeten und zumindest bekam er den Trost, das Land von oben zu erblicken. Jesus sagte einmal, wird Gott nicht seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Gott hört dein Gebet. Warte auf seine Antwort. Ich möchte dich einladen, dass wenn du in deinem Leben an einen Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich habe versagt, ich kann es nicht mehr in Ordnung bringen, dass du deine Vergangenheit in Jesu Händen legst und seinen Frieden empfängst. Eventuell hast du durch deine Sünde Beziehungen zerstört. Eventuell hast du deine Familie kaputt gemacht. Oder vielleicht hast du auch deine Gesundheit ruiniert. Ich möchte dich einladen, dass wenn du denkst, dass dieses Leben für dich hoffnungslos verloren ist, dass du deine Augen öffnest und erkennst, dass Jesus dir den Himmel geöffnet hat. Als er am Kreuz starb, zerriss der Vorhang und der Weg ins Heiligtum in Gottes Gegenwart steht offen. Die Offenbarung beschreibt unser ewiges Zuhause als eine heilige Stadt, in der wir Gläubigen zusammen mit Gott wohnen. Du darfst in Gottes gütigen Armen zur Ruhe kommen. Jesus Christus spricht, siehe, ich komme bald und ich werde jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Amen. Jesus, du bist größer als Mose. Du hast uns aus der Sklaverei befreit. Du bist größer, Jesus. Denn du hast uns den Weg in den Himmel geöffnet und bist vorangegangen. Mose hat es nicht geschafft. Mose hat versagt, aber du nicht. Und wir dürfen jetzt mit dir, Jesus, die Gegenwart Gottes genießen und dürfen dich eines Tages erblicken. Vater, dich erblicken, wie du wirklich bist. Lass uns deine Vision sein. Ich möchte dich bitten, Vater, für Menschen, die hier sind, für die Geschwister, die hier sind, für die, die vielleicht noch nicht an dich glauben, dass du ihnen ihre Herzen öffnest, dass sie dich erkennen können. Ich bitte dich, Jesus, dass du ihnen begegnest und dass du ihnen trotz unerfüllter Sehnsüchte zeigst, wie erhaben und groß du bist und dass du viel größer bist als all das, was wir hier auf dieser Erde vielleicht gewinnen können. Gib uns eine Vision davon, wie du bist und wie der Himmel sein wird. Dass wir all unsere Schmerzen, all unser Leiden, dass wir es für nichts erachten, weil wir dich erkannt haben. Amen.